SR Kultur. Religion und Welt.
Herzlich willkommen dazu. Am Donnerstag war Mental Health Tag, der Auftakt zur Woche der seelischen Gesundheit. Die World Federation for Mental Health hat diesen Tag ins Leben gerufen. Sie fördert seit den späten 1940er Jahren Kampagnen zur Vorbeugung seelischer Erkrankungen. Gerade haben zwei prominente Politiker mit Verweis auf ihre Gesundheit hingeschmissen. Ricarda Lang von den Grünen und Kevin Kühnert von der SPD. Anlass für uns, den Fokus einmal auf die Arbeitswelt zu richten, die Menschen durchaus aus der Bahn werfen kann. Am SR-Kulturtelefon ist Maximilian Hässlein. Er ist evangelischer Pfarrer vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt in Mannheim. Guten Tag, Herr Hässlein.
Guten Tag, Herr Hoffmann.
Sie beraten nun Menschen, deren seelische Gesundheit unter der Arbeit gelitten haben. Und Sie haben einmal gesagt, mehr als die Hälfte unserer wachen Zeit verbringen wir auf der Arbeit. Und wenn da was nicht stimmt, dann ist das ganze Leben belastet. Welche Beeinträchtigungen schildern denn die Menschen, mit denen Sie zu tun haben?
In der Beratung wird häufig ziemlich deutlich, Arbeit ist identitätsstiftend und von daher auch bei aller Herausforderung immer etwas, das mein Leben intensiv prägt und leitet. Und wenn ich nun in einem so prägenden Teil meines Lebens nicht frei bin und nur noch Druck verspüre, führt das eben zu den Belastungen, die Menschen in der Beratung schildern. Und diese Belastungen sind ziemlich vielfältig, haben also eine ganze Palette über Schlafstörungen, Unruhezuständen, Existenzängsten bis hin zu Aggressionen und dann auch aus dem Nichts eskalierenden Konflikten. Und in allem eine große Unsicherheit, wenn in die Zukunft geschaut wird. Das ist so das Panorama sozusagen dessen, was Menschen schildern, wenn sie bei uns anrufen oder bei uns vorbeikommen.
Sind das junge Menschen, ältere Menschen oder geht es da querbeet?
Da geht es eigentlich querbeet. Es sind eher nicht die ganz Jungen. Da müssen wir als Kirchen einfach feststellen, haben wir manchmal zu den Jungen nicht mehr so den ganz direkten Draht.
Welche Anzeichen sind das, wo man jetzt hellhörig werden sollte? Gibt es irgendeine Frühwarnsymptomatik?
Also wenn man selbst betroffen ist, dann ist das auf jeden Fall so ein Zustand, in dem man nicht mehr zur Ruhe kommt. Tagsüber, aber vor allem auch nachts. Die daraus resultierende Unkonzentriertheit und Gereiztheit sind die ganz frühen Symptome. Und dann muss auf jeden Fall eine Änderung her. Und wenn ich als Arbeitgeber oder als Führungskraft das sehe, habe ich ja auch eine Verantwortung, da irgendwie drauf zu schauen. Ja, und dann kommt jemand wegen Krankheit vielleicht unregelmäßig zur Arbeit oder geschehen mehr Fehler, wird eine sonst immer gebrachte Leistung irgendwann nicht mehr erbracht. Oder auch, dass sich Menschen isolieren oder auch von anderen isoliert werden. Und manchmal kommt es dazu, dass Menschen verstummen oder laut werden. Und dann ist es sehr sinnvoll, das nicht abzutun und das einfach gehen zu lassen, sondern hinzuschauen, das Gespräch zu suchen und Menschen darin einfach nicht allein zu lassen.
Wo liegen denn die Probleme? Nur mal ganz allgemein gesprochen. Warum werden Menschen durch Arbeit über Gebühr belastet, sodass sie krank werden?
Na, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das Leben auch sonst ganz schön belastet ist zurzeit. Dass die Arbeit darin nochmal einen gesonderten Aspekt hat. Und dann kommt dazu, dass wir in einer Zeit leben, in der Privatleben und Arbeitsleben ziemlich dicht miteinander vermischt sind und dann Menschen eben nicht mehr abschalten können. Und das eben in einer Phase, in der wir in einem tiefen Veränderungsprozess stehen, wirtschaftlich und dann eben auch in der Arbeitswelt, mit den vielen neuen Herausforderungen der Transformation, mit neuer Technik, ständiger Erreichbarkeit. Dazu kommt die ganze gesellschaftliche Unsicherheit nach der Corona-Pandemie, durch den Krieg in der Ukraine und jetzt auch im Nahen Osten. Da kommt eine ganze Menge zusammen und ich glaube, es fehlt insgesamt einfach auch an Klarheit und Orientierung, die dann für eine große Unsicherheit sorgt. Wir haben einfach auch damit zu tun, dass wir seit Anfang 2020 durch die Energiekrise mit einem enorm hohen Reallohnverlust zu tun haben und das spüren Menschen und sehen damit auch nicht gerade frei in die Zukunft.
Ist das was, was einen dann auch als Arbeitnehmer unter Druck setzen kann, dass man sich vielleicht sagt, Mensch, es wird alles teurer. Ich kann mir gar nicht leisten, nachzulassen, sondern im Gegenteil, ich muss noch mehr tun und sich da aber diese Bürde selbst auferlegen.
Genau so passiert das, ja, dass Menschen dadurch einfach massiv unter Druck geraten, auch aus der Angst heraus, ich könnte was verlieren, ich könnte meinen Arbeitsplatz verlieren, ich könnte insgesamt da noch weiter unter Druck geraten.
Sie haben die Arbeitgeber angesprochen, also dass ein Arbeitgeber, wenn er solche Anzeichen bei seinen Mitarbeitern sieht, die Augen nicht verschließen darf, sondern das angehen muss, da eine Lösung zu finden. Viele Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie zum Beispiel ständig erreichbar sind. Da sehe ich jemanden, der nicht unbedingt offen ist für die Problematik seiner Mitarbeiter und da sensibel ist, auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter auch zu achten.
Ich glaube, da gibt es ein wachsendes Bewusstsein dafür.
Oder ist das eher in kleinen Firmen so der Fall und die größeren haben es im Griff?
Ja, ich glaube, die größeren haben es etwas einfacher, weil die ein eigenes Gesundheitsmanagement einführen können. Gerade in den größeren Firmen wächst ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist, auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten, die arbeitsfähig zu erhalten, mit den Menschen auch gut umzugehen und sie zu befähigen, dass sie ihre Leistung und ihren Dienst gut machen können. Das ist ja auch ein Vorteil für eine Firma, wenn Menschen gut arbeiten können. Für die kleineren Firmen ist das sehr viel schwieriger. Ja, da auch extra Programme einzufügen und einzuführen oder den Aufträgen nachzukommen, auch wenn nicht genug Personal da ist. Aber nötig, glaube ich, ist es auf jeden Fall, weil ein gut ausgeruhter und ein gut und gerne arbeitender Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist natürlich für eine Firma ein enormes Kapital.
Ich habe gerade noch eine Zahl, dass rund 15% aller Fehltage auf Erkrankungen der Psyche zurückgehen in Unternehmen. Das ist eine Zahl des Bundesgesundheitsministeriums. Und natürlich verursachen solche Krankheiten dann auch Kosten, was Gesundheitskasse, Pflegekasse und so weiter angehen. Also was kann man tun, vielleicht aus Arbeitnehmersicht? Haben Sie da Tipps aus Ihrer Praxis?
Aus Arbeitnehmersicht finde ich am allerwichtigsten, Pausen einfach einzuhalten und sie wirklich als Pausenzeiten anzunehmen. Ja, also ganz konkret am Arbeitstag, aber auch die Ruhezeiten wahrzunehmen und die freien Tage und auch die arbeitsfreien Sonntage im Übrigen. Ja, dass das wirklich entlastende Zeiten und Momenten sind, weil wir sind ja nicht nur mit Erwerbsarbeit beschäftigt, sondern wir sind ja auch noch mit Arbeit drumherum beschäftigt, in der Versorgung des Haushalts und in der Familie und so weiter. Und es braucht ja auch noch ein bisschen Zeit für das, was nicht in irgendeiner Art und Weise mit Arbeit konnotiert ist, für Sport, Kultur, Entspannung etc., weil sie nicht einfach nur Werkzeuge zur Arbeit sind, sondern ganz eigenständige Menschen mit je eigenen Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse wahrzunehmen und dann auch denen nachzukommen, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
Nochmal aus Arbeitgebersicht, gibt es da noch was man machen kann?
Als Arbeitgeber, glaube ich, ist es ganz wichtig, mit einer wertschätzenden Haltung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüberzutreten. Sie haben das vorhin gesagt, die psychischen Erkrankungen sind auf einem enorm hohen Niveau und sie steigen immer weiter. Und wir haben im August dieses Jahr schon die Fehltage und Krankmeldungszahlen, die wir sonst in einem ganzen Jahr haben. Und da kann man nicht einfach sagen, ah, da gehe ich drüber hinweg. Wir brauchen da tatsächlich eine Reduktion des Drucks, sonst bricht da was.
Ja. Muss es ein Umdenken oder kann es ein Umdenken in der Arbeitswelt, in der globalisierten Arbeitswelt geben? Wird das System so, wie wir es jetzt leben, wird das so überdauern können oder wird es irgendwann kollabieren?
Na, ich glaube, das ist schon zukunftsfähig. Wir haben eigentlich ein tolles System aus gegenseitiger Beratung und miteinander arbeiten, wenn wir es denn wirklich umsetzen. Aber wir haben Probleme, Mitbestimmungsrechte aufrechtzuerhalten. Ja, da gibt es eine stark rückläufige Quote. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir versuchen, gerade dadurch, dass wir Menschen unter Druck setzen, mehr Leistung zu erzwingen. Aber das wird langfristig, glaube ich, eher das System kollabieren, als dass wir versuchen, ein Miteinander und einen Ausgleich zu schaffen.
Durch Miteinander und gegenseitigen Respekt bessere, gesündere Ergebnisse in der Arbeitswelt schaffen. Das sagt Maximilian Hässlein, evangelischer Pfarrer vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt in Mannheim. Dankeschön für das Gespräch, Herr Hässlein.
Ich danke Ihnen, Herr Hoffmann.
Juden begehen das Versöhnungsfest Yom Kippur. das ist der höchste jüdische Feiertag, ein strenger Ruhe- und Feiertag. Normalerweise sind in Israel dann Geschäfte geschlossen, ebenso der Flughafen. In diesem Jahr dürfte das alles etwas anders sein, denn der Krieg tobt in Gaza und im Libanon. Israel wird weiter von mehreren Fronten aus beschossen. Die Armee ist in höchster Alarmbereitschaft. Auch ein Vergeltungsschlag des Landes im Iran wird erwartet. Wie wird in diesen Zeiten Yom Kippur gefeiert? Jan-Christoph Kitzler.
Wie alle jüdischen Feiertage beginnt er am Abend nach Sonnenuntergang und dauert bis zum Abend des folgenden Tages. Dabei geht es für gläubige Juden um die Versöhnung mit Gott und Reue, Buße und Umkehr. In biblischen Zeiten wurden die Sünden des Volkes symbolisch einem Ziegenbock aufgeladen, der in die Wüste geschickt wurde, daher das Wort vom Sündenbock. An Yom Kippur sind Essen, Trinken, sexuelle Kontakte und Luxusgegenstände verboten. Gläubige Juden kleiden sich in Weiß. Menschen versammeln sich am Abend in den Synagogen. Doch in diesem Jahr gelten besondere Sicherheitsbestimmungen. Wegen der Sorge vor Terroranschlägen soll in jeder Synagoge mindestens eine bewaffnete Person sein. Und Yaron Bar Dayan vom israelischen Heimatschutz hat noch einmal daran erinnert, was im Fall eines Raketenalarms zu tun ist. Was ist zu tun, wenn während des Gebets ein Alarm losgeht? Wir alle erinnern uns aus den Vorjahren daran, wie es an Yom Kippur in der Regel ist. Viele Kinder sind draußen, die Synagogen sind voller Menschen und es ist sehr eng. Wir schaffen es nicht rauszugehen und deshalb muss man so tief wie möglich in die Hocke gehen, den Kopf schützen und unsere Kinder im Vorhinein anweisen, dass sie im Falle eines Alarms während des Gebets in die Synagoge reinkommen müssen, denn in einem Gebäude ist es immer sicherer als draußen. Eigentlich sind auch Kommunikationsmittel abgeschaltet, doch Alarm der öffentlichen Sirenen wird es trotzdem geben, wenn es Raketenbeschuss geben sollte. Auch Radios sollen angeschaltet bleiben. Sie senden zwar kein Programm, aber im Zweifelsfall einen Alarm. Stille Welle nennt man das in Israel. Überall im Land ist mehr Polizei auf den Straßen. Beispielsweise in Jerusalem soll es Straßensperren geben. Einige Kontrollposten an der Grenze zum besetzten Westjordanland sind geschlossen. Die Sicherheitslage ist in diesem Jahr besonders angespannt wegen der Sorge vor Terroranschlägen und Raketenbeschuss. Außerdem wird mit einem israelischen Schlag gegen den Iran gerechnet, der in der vergangenen Woche Raketen auf Israel abgefeuert hatte. Das würde eine weitere Eskalation bedeuten. Gläubige Juden zünden an Yom Kippur zu Hause ein Licht an, das einen Tag lang brennen und an die verstorbenen Angehörigen erinnern soll. Auch dieses Erinnern dürfte in diesem Jahr vom Krieg und seinen Opfern geprägt sein, der vor über einem Jahr mit dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen begonnen hat.
Arm trotz Rente, so geht es leider vielen Seniorinnen und Senioren in Deutschland. Insgesamt galten 2023 etwa 18% der Menschen ab 65 Jahren als armutsgefährdet. Wer zusätzlich zu seiner Rente Sozialleistungen beantragen möchte, muss sich erst einmal eingestehen, dass das Geld nicht reicht und sich anschließend mit der damit verbundenen Bürokratie auseinandersetzen. Um ältere Menschen dabei zu unterstützen und ihnen aus ihrer misslichen finanziellen Lage herauszuhelfen, haben die Tafel und die Caritas in Saarbrücken gemeinsam das Projekt Tafel plus Caritas ins Leben gerufen. Viele wissen nicht, dass es so eine Anlaufstelle gibt. Deswegen werden Menschen bei der Essensausgabe der Tafel in Saarbrücken angesprochen. Nora Eichbauer stellt das Projekt vor.
Hektisches Treiben in der Tafel Saarbrücken-Burbach. Wie jeden Mittag unter der Woche verteilen hier ehrenamtliche Lebensmittel an Menschen, deren Geld nicht reicht, um einkaufen zu gehen.
Geld hängt alles. Am lieben Geld. Am lieben Geld. Lebensmittel sind ja im Geschäft, aber das Geld ist nicht so gerade.
Besonders betroffen sind ältere Menschen. Die Rente reicht häufig zum Leben nicht aus, sagt Michael Schley, Caritas-Direktor für Saarbrücken und Umgebung.
Ja, wir haben festgestellt, dass es eine große Dunkelziffer an Menschen gibt, die von einer kleinen Rente leben und auch wirklich nur von dieser Rente leben, keine weiteren Einkünfte haben. Und wir wollen einfach erreichen, dass diese Menschen die Sozialleistungen, die ihnen zustehen, dann auch bekommen.
Deshalb haben Caritas und Tafel gemeinsam das Projekt Tafel plus Caritas ins Leben gerufen. In kostenlosen Beratungsgesprächen wird auf Probleme der Seniorinnen und Senioren eingegangen. Gemeinsam können zum Beispiel Grundsicherungen im Alter oder Wohngeld beantragt werden. Können sich Gäste der Tafel vorstellen, das Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen?
Ich habe eine Nachbarin, die ist im Moment 64. Die schämt sich natürlich auch. Ich habe schon oft gesagt, geh da mal dahin. Es kann sein, dass du unterm Satz sagst, nee. Auf der einen Seite ist es Scham, Auf der anderen Seite traut sie sich nicht.
Ich komme, ich habe mich damit arrangiert, deshalb, ich komme schon zurecht.
Nein, Willi, möchte ich nicht. Handrat. Ich weiß alles.
Senioren und Seniorinnen brauchen diese Unterstützung, weil sie sich oft scheuen, Unterstützung zu holen.
Sagt Sozialpädagogin Ruth Schmidt, die bei der Caritas Beratungsgespräche mit älteren Klientinnen und Klienten führt.
Sie sind zu stolz und wollen mit dem auskommen, was sie haben und sehen manchmal gar nicht, dass ihnen das eigentlich zusteht. Und deswegen müssen wir die Seniorinnen und Senioren stärken, dass sie auf uns zugehen und dass sie die Möglichkeiten ausschöpfen.
Die Beratungen finden jeden Mittwoch bei der Caritas Gemeinwesenarbeit am Burbacher Markt statt, in unmittelbarer Nähe zur Tafel. Ruth Schmidt versteht sich als Bindeglied zwischen der Tafel und Caritas. Sie stellt Kontakte her und begleitet die Leute, bis eine Lösung für ihre Probleme gefunden wird.
Ich höre mir ihre Nöte an, ihre Ängste, ihre Sorgen und versuche ihnen direkt weiterzuhelfen oder ich verweise an Kollegen und Kolleginnen, die das besser können, in der Schuldnerberatung und so weiter.
Bei ihrer Tätigkeit bei der Gemeinwesenarbeit des Caritas-Verbandes kommt sie mit Rentnerinnen und Rentnern in Kontakt. Sie versucht, Vertrauen aufzubauen und herauszufinden, wo Probleme liegen.
Ich lerne im Moment Seniorinnen und Senioren kennen durch Angebote, die gemacht worden sind, indem man gemeinsam essen geht, indem man gemeinsam im Austausch ist mit kleinen Spielen, mit Spaziergängen. Nur so kann ich Leute kennenlernen und nur so erfahre ich, wer wo Unterstützung braucht. Genauso werde ich auch in der Tafel helfen, um dort Leute anzusprechen und Leute kennenzulernen.